dann fuhr vor diesem fürchterlichen Endreihenhaus in Pinneberg dieser bunt besprayte Bus vor. Ich habe mein ganzes Surfzeug da reingeladen und bin auf eine gewisse Art nie wieder gekommen.
Das war Kim Bürtel. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und ich sitze heute ganz freudig hier vor meinem Mikro und kann sagen, dass diese Freude irgendwie erstmal so im Herzen ist und im Bauch, weil mir nämlich ein Mensch gegenüber sitzt, den ich auch schon etwas länger kenne. Ich würde mal sagen, so gute 20 Jahre. Und ich darf sagen, dass das nicht nur ein ganz lieber Mensch ist, sondern auch ein ganz lieber Freund. Und ich würde ihn etwas technisch als Wegbegleiter bezeichnen. Und vielleicht darf ich sogar für uns beide in Anspruch nehmen, dass wir unser beider Wegbegleiter sind. Und das Schöne an dieser Freundschaft ist auch hier, dass wir eigentlich gar nicht 24/7 aufeinander hocken, geschweige denn miteinander sprechen, sondern irgendwie immer so eine ganz tiefe Verbundenheit haben und gleichzeitig auch manchmal so ein, zwei Jahre gar nicht miteinander sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man nimmt den Hörer ab und das Gespräch setzt irgendwie gefühlt genau da an, wo man vor 2 Jahren aufgehört hat. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und warum ich das jetzt auch so ausführlich beschreibe, ist, weil es gibt nämlich noch eine dritte Frequenz, in der ich mich freue. Und das ist so im Kopf. Weil ich nämlich auch weiß, dass wir heute ein sehr spannendes Thema gemeinsam anschauen. Und wenn ich jetzt die drei Frequenzen miteinander verknüpfe, dann ist es insofern ganz schön, weil nämlich von uns beiden dieses Thema irgendwie ein Herzensthema ist. Also von daher ist es irgendwie gerade, ich sag jetzt mal, die volle Ladung auf allen Frequenzen, die man so kennt. Und bevor ich euch jetzt hier auch, wie wahrscheinlich bei allen anderen Folgen, verquatsche, möchte ich euch zunächst mal verraten, wer mir nämlich gegenüber sitzt. Es ist der liebe Kim Bürtel. Und wie ich gerade schon sagte, ist der Kim ein sehr guter und lieber Freund von mir. Und der beschäftigt sich im weitläufigen Sinne auch mit Organisationsentwicklung oder mit der Entwicklung und Begleitung von Menschen. Er selbst beschreibt sich als Mentor. Da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil im besten Falle wird vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Minuten klar, was er damit meint. Ansonsten lade ich ihn auch ein, nochmal mehr dazu zu sagen. Und der liebe Kim hat ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Archetype Leadership. Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, was denn heute so ein Thema sein würde, dann ist sicherlich Archetype Leadership unser, ich würde mal sagen, zentrales Thema und gleichzeitig erlauben wir uns wahrscheinlich auch so die Randbereiche immer noch mal so ein bisschen zu erforschen, was nämlich irgendwie so alles damit zusammenhängt und was er vor allem in allererster Linie darunter versteht. Und nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle möchte ich natürlich noch, dass der liebe Kim der legendäre and the one and only Gründer und ich würde sagen die energetische Source vom The Social Surf Club in Hamburg ist. Ein ganz schönes und ganz wichtiges soziales Projekt in Hamburg, das sich im weitläufigen Sinne mit Surfen beschäftigt. Und warum mit Surfen? Da wird er vielleicht gleich selber nochmal was zu sagen. Und warum nicht nur mit Surfen, sondern ich würde sogar fast sagen, im Zuge des Podcasts Beyond KPI geht er mit Surfen nämlich beyond, weil das nämlich nicht einfach nur Surfen ist, sondern auch eine ganz schöne Idee für Kinder dahinter steckt. Long story short. Herzlich willkommen, lieber Kim.
Oh, mein lieber Stefan, ich danke dir herzlich. Ich glaube, ich wurde noch niemals so schön in ein Interview reingeholt. Und es ist mir jetzt schon eine Freude und ja, bin sehr ergriffen. Vielen Dank.
Sehr schön. Und weil ich jetzt gerade schon vom Surfen gesprochen habe und wir ganz kurz vorher eingecheckt haben, darf ich vielleicht auch für die Zuhörer kurz fragen, wo bist du denn gerade und wo kommst du denn jetzt gerade her?
Genau, ich komme tatsächlich gerade vom Surfen. Meine Frau und ich haben unseren Lebensmittelpunkt neu ausgerichtet und wir leben zwischen Monaco und Italien in Frankreich. Und ab und zu schmeißt das Mittelmeer auch mal wirklich schöne Wellen und heute war eine dieser bilderten Tage. Türkisblaues Wasser, kein Wind, strahlender Sonnenschein, 20 Grad plus, kaum jemand auf dem Wasser. Und es war einfach ein traumhafter Morgen. Genau, und ein bisschen surfe ich immer noch. Und wie schön, dass ich es hier fortsetzen darf.
Auch wenn das jetzt zwar gerade in unserer Chronologie des Gesprächs irgendwie so nicht das Erste ist, was ich fragen wollte, aber gerade taucht die Frage in mir auf, weil es eben vielleicht später auch nochmal ein Punkt wird, über den wir nochmal etwas tiefer einsteigen, weil der ja auch in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt, aber ich würde fast sogar behaupten, vor einigen Jahren nochmal mehr gespielt hat. Jetzt mal ganz im Speziellen, was gibt dir denn das Surfen eigentlich? Also jetzt so dem Kim als Mensch an sich.
Tatsächlich, da darf ich ein bisschen ausholen. Mein Lebensthema ist, dass ich herausfinden möchte, wer ich bin und warum ich auf dieser Welt bin. Dafür gibt es natürlich auch ganz auch einfache biografische Gründe, weil ich meinen leiblichen Vater nie kennengelernt habe und von meiner Mutter getrennt wurde, als ich 3 Monate alt war. Und dieses Lebensthema, die Suche sozusagen nach Identität, nach wo gehöre ich hin, hat mich schon immer beschäftigt und mich auch in Konflikte und Lebenskrisen geführt. Und eine Lebenskrise zeichnete sich wirklich ab, da war ich so Teenager. Bei meiner leiblichen Mutter, bei meinem Adoptivvater. Und wir wohnten in Pinneberg, in einem Endreihenhaus. Wer es nicht kennt, ihr könnt es jetzt auch schon wieder vergessen. Das ist so, man sagt freundlich, der Speckgürtel von Hamburg. Ich würde sagen, das schlimmste Spießerparadies und auf Gottes Erden. Und zumindest habe ich mich damals extremst unwohl gefühlt. Bin weiter in Hamburg zur Schule gegangen. Und diese Frage so, hat mich auch, oder beziehungsweise das Ausbleiben von Antworten hat mich auch wirklich haben mich Menschen interessiert, Freunde interessiert, die angefangen haben, Kleinkriminalität zu begehen, und ich fand das super attraktiv. Also das Gefühl war so ein bisschen, wenn mich eh keiner will, dann mache ich jetzt das Beste draus. Und dann ich war damals schon leidenschaftlicher Windsurfer, gab es eine Begegnung in der Schule mit meinem lieben Freund Gonzo. Der war schon 2-mal sitzen geblieben und dementsprechend älter. Und die hatten schon einen Führerschein und sie hatten einen Bus, so einen Surferbus. Und Gonzo lud mich ein, an so einem Wochenende mit nach St. Peter-Ording zu kommen. Und so kam es. Dann fuhr vor diesem fürchterlichen Endreihenhaus in Pinneberg dieser bunt besprayte Bus vor. Ich habe mein ganzes Surfzeug da reingeladen und bin auf eine gewisse Art nie wiedergekommen. Und ich habe mich wirklich immer gefragt, was dieses Surfen, es wurde dann aus Windsurfen wurde dann sehr schnell Wellenreiten, was es so für, auf wie vielen Ebenen es mich tatsächlich irgendwie berührt und mir so viel Kraft gibt. Aus dieser Geschichte heraus würde ich sagen, das Meer ist so unvoreingenommen, ein unvoreingenommener Lehrer, Lehrerin und Spiegel für deine Reflexion. Ich weiß auf dem Wasser sehr genau, wie es mir gerade geht. Ich merke, ob ich angespannt bin, ob ich konzentriert bin, ob meine Gedanken abschweifen. Ich merke einfach, wie sehr ich mit mir selber wirklich verbunden bin. Und ab und zu gibt es diese magischen Momente, wo ich auf dem Wasser sitze und wirklich das Gefühl habe, eins zu sein. Eins zu sein mit meiner Umgebung. Und das Schöne an dieser Umgebung ist, dass sie nicht berechenbar ist. Sie ist in einer permanenten Veränderung. Was ich für mich selber super spannend finde, weil du musst dich dann anfangen, also adaptive Strategien zu entwickeln, die eine Mischung sind aus, ich denke und ich nutze mein Wissen, aber ich benutze vor allem auch meine Intuition, um zu spüren, wohin treiben die Ströme. Und das Ergebnis von so einem Tag, und es kann auch ein schlechter Surftag sein, auch das ist eine Lektion, komme ich an den Strand und bin wieder wirklich so, habe ich das Gefühl, mit mir völlig eins. Und ja, und es gibt viel Kraft für mein Alter.
Und ich will mal so eine Sache dazulegen, weil wir beide ja, ich würde sagen, im weitläufigen Sinne eben so im Organisationsentwicklungskontext auch unterwegs sind, was auch immer das jetzt im Speziellen heißt. Und ich ja auch so das Gefühl habe, oder vielleicht zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass gerade in diesem Kontext gerne ja auch so Analogien benutzt werden. Also ich habe ja jetzt irgendwie auch gefühlt eine relativ sportliche Historie. Ich würde sagen, wenn es um das Surfen geht, dann bin ich ungefähr 12, ich bin noch nicht mal in der Milchstraße von dir, sondern ich habe den Advanced Rookie Status nie verlassen. Aber nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, da gibt es ja viele Menschen, die benutzen auch immer gerne Sportanalogien. Ich glaube ja zutiefst, dass die eine gewisse Endlichkeit haben im organisationalen Kontext. Und gleichzeitig, und das ist das, was gerade so in mir auftaucht, ich glaube, wenn es einen Menschen gäbe, der sowas von authentisch surfen, und ich bezeichne das jetzt ja sicher auch als Sport, um also eine Sportanalogie zu benutzen, um klarzumachen, welche zum Beispiel auch Dynamiken und Mechanismen in einer Organisation oder in einer Gruppe von Menschen oder in einzelnen Menschen abgehen oder beschrieben werden wollen, dann bist das, glaube ich, du. Und zum einen, und vielleicht ist das ein ganz schöner Übergang auch jetzt zu dem Thema, über das wir ja auch nochmal im Speziellen sprechen wollen. Und ich würde sagen, wir parken mal so das Surfen etwas später, weil ich weiß, und das hatte ich ja auch schon in der Anmoderation angekündigt, dass ja aus dieser Leidenschaft bei dir selbst und ich würde jetzt fast sogar sagen, Gonzo sei Dank, etwas ganz Schönes auch noch in die Welt gekommen ist, was heute nicht nur vielen jungen Menschen etwas gibt, sondern ich würde tatsächlich sogar sagen, der Welt auch etwas gibt. Und vielleicht sogar auch so ein Stück weit das Absprungbrett war für das ganze Thema Archetype Leadership, also im weitläufigen Sinne so die ganze Idee, die ja zurückgeht auf C.G. Jung, ne, und im Zweifel ja in der Kombination mit, ich nehme das jetzt mal vorweg, aber ich lade dich jetzt gleich mal ein, das etwas genauer zu beschreiben, John Campbells Heldenreise. Und was ich jetzt spannend finde, und dazu lade ich dich, wie gesagt, jetzt mal ein, zu erzählen, okay, wie ist denn vielleicht daraus sogar die Idee entstanden, dich mit diesem ganzen Thema Archetypen zu beschäftigen und vielleicht sogar auch noch den nächsten Schritt zu machen, ein Buch zu schreiben und zu überlegen, was du denn eigentlich, wie du damit wirksam werden willst. Das ist vielleicht eine ganz schöne Frage. Ja.
Boah, vielen Dank. Das ist eine tolle, tolle Einladung, über ein Thema zu sprechen, was mich jetzt, glaube ich, seit fast 20 Jahren sehr motiviert und interessiert und immer wieder begeistert. Und das Schöne an dem Thema ist, dass es nicht aufhört. Also ich bin, glaube zu immer noch, dass ich immer noch sehr an der Oberfläche kratze. Tatsächlich gibt es eine nahtlose Folge von der Suche nach Identität. Und diese Suche hat mich Kulturwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre studieren lassen, eine Agenturkarriere machen lassen als strategischer Planer.
Dann darf ich übrigens mal kurz da reingehen. Ich glaube, kurz zu erwähnen, in diesem Setting haben wir uns ja kennengelernt. Also wir sind Brothers in Crime sozusagen. Also haben uns viel mit so Strategiekram beschäftigt. Und in einem dieser Projekte, das jetzt aber gleich Klammer direkt wieder zu, haben wir beide uns getroffen. Bitte.
Genau. Deswegen bin ich auch für diese Zeit sehr dankbar. Und ich habe dann mich selbstständig gemacht, als meine Tochter auf die Welt kam, weil ich keine Lust hatte, meine Tochter immer nur irgendwie auf Fotos älter werden zu sehen. Und wurde Alltagspapa. Und es gab dann ein Mandat, was mich wieder nach Düsseldorf gebracht hat. Und ich war ein halbes Jahr Chefplanner für Mars. Das kennt man, das ist das amerikanische Familienunternehmen. Und die haben einen neuen CMO bekommen. Und der kam mit diesem Thema Archetypen um die Ecke und postulierte, dass alles, was wir im Marketing machen, kompletter Bullshit ist, dünner Mist. Wir müssen tiefer graben. Und da hatte er mich natürlich sofort. Genau. Und ich bin dann mit nach London geflogen und wir haben viele Archetypen-Workshops gemacht. Und das war mein Sprungbrett, um noch tiefer einzutauchen und wirklich ganz kritisch auch zu fragen, wer hat das Marketing eigentlich mal erfunden, wer kam auf die Idee, dass es etwas mit Konsumenten gibt und so weiter. Und habe das zum Anlass genommen, um mich selber in Themen zu stürzen, die mich interessieren. Und Archetypen war sozusagen die Einladung, mich mit C.G. Jung zu beschäftigen. Ich habe seine Originallektüre gelesen und ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Vielleicht gibt es gute Zusammenfassungen. Nein, nichts gegen Carl Gustav Jung und seine Literatur. Ich wollte nur sagen, es ist tatsächlich Arbeit. Also das liest du nicht mal eben so. Und was mich faszinierend hat, und das war auch sozusagen das Faszinosum, was er damals ja auch mit dem Kollegen Freud geteilt hat, war eigentlich eine Wiederentdeckung von dem, was wir das Unbewusste nennen. Also die Vorstellung, dass unsere Vernunft, unsere Ratio, unsere kühlen Entscheidungen, die wir so fällen, eigentlich sozusagen nur, so beschreibt es zumindest die Neurowissenschaft, ein Marketing-Gag der Evolution ist, um uns glauben zu lassen, wir seien Herrscher in uns. Und die Vorstellung ist, dass sozusagen in uns, in unserem Unbewussten, etwas existiert, zu dem wir ein vielleicht auch ambivalentes Verhältnis haben, wo unsere tiefsten Ängste abgelegt sind, tiefste Überzeugung. Und was Jung so beschäftigt hat, war, das war für mich so eine Kernessenz, dass wir offenbar so etwas wie ein kollektives Unbewusstes haben. Das heißt, in jedem Menschen steckt sozusagen ein Teil, ein Überlebensanteil, der uns alle eint. Und seine Suche, seine Forschung, sein Interesse galt, herauszufinden, was das ist. Und man kann es auf vier elementare Fragen des Lebens reduzieren. Das sind die Fragen nach, wer bin ich? Also die Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Die Suche nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Die Suche nach Schutzhalt und Struktur. Und die Suche nach Wegen, ins Neue zu kommen, mutig zu sein und Grenzen zu überwinden. Das sind unsere vier zentralen Überlebensthemen der Menschheit, die uns seit Millionen Jahren begleiten. Und das Gute ist, wir fangen nicht von vorne an, sondern wir haben sozusagen universelle Lösungsstrategien entwickelt, die uns helfen, im Alltag Antworten auf diese vier Fragen zu finden. Und diese Lösungsstrategien, die hat Jung Archetypen genannt. Und das Faszinierende daran ist, dass es sozusagen auch eine Art, so habe ich es beschrieben, eine Art Bestimmung ist. Also sich für einen kleinen Moment vorzustellen, dass wir alle einen Auftrag haben, den kannst du archetypisch beschreiben. Und dieser Auftrag ist sozusagen unser Lebensthema, an dem wir uns abarbeiten. An dem Abarbeiten entwickeln wir besondere Talente und Kompetenzen und arbeiten diesen dominanten Archetypen im Hintergrund nochmal ganz spezifisch auf unsere sehr individuelle Art aus. Und diese Arbeit, diese Beschäftigung mit dem, was dich wirklich motiviert, leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Wohle der gesamten Menschheit. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert und da bin ich tief eingestiegen. Jetzt hattest du, vielleicht warte ich kurz, du hast eine Frage.
Ja, ich wollte nur was dazulegen und genau, vielleicht können wir das so ein bisschen splitten, bevor wir nämlich jetzt dann, und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du jetzt so den Flieger noch mal ein bisschen mehr auf die Landebahn bringen wolltest im Sinne von Buch und so weiter an der Stelle, würde ich ganz gerne noch so dazulegen, weil was du beschreibst und das ist vielleicht auch, und ich glaube, da sind wir ja auch sehr im Schicksal verbunden, ist, wenn man das jetzt aus zum Beispiel der integralen Brille betrachtet, am Ende auch nur eine Idee, weil es gibt ja noch andere Konzepte, die ja eigentlich dieselbe, das klingt jetzt sehr technisch und mathematisch, ist aber nicht so gemeint, dieselbe Mechanik beschreiben. Ne? Also da gibt es ja so Konzepte, die heißen dann The Source und genau das, was wahrscheinlich Jung als dieses kollektive Unbewusste beschreibt, ist im Grunde in anderen Konzepten die Source. Ne, es gibt dann zum Beispiel so Ansätze von Otto Scharmer, Theory U, der ja auch sagt, es gibt eben the soil, the source. Und die Frage ist, wie gelingt es uns eigentlich, ich sage es immer, diese ganzen Störungen und Distractions und diese ganzen Dinge, die wir da so in unserem Leben eigentlich da drüber legen, mal wieder zur Seite zu räumen, um irgendwie sehr vereinfacht ausgedrückt, einen klaren Blick darauf zu haben. Na, oder da fällt mir noch so ein anderes Zitat ein von einem amerikanischen Autor, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Und das passt ja eigentlich auch so, ne? Who are we but the stories we are telling ourselves about ourselves and believe it's the truth? Na, also im Grunde so auch ein bisschen dieses, wie sehr oder was kann mir helfen, eigentlich ich, vielleicht diese Layer oder auch dieser Nebel oder irgendwie diese Dinge, die da irgendwie auch vielleicht vor meinem geistigen oder auch emotionalen Auge liegen, irgendwie entweder ja noch nicht mal zur Seite zu räumen, aber irgendwie eine Art von Fähigkeit und Kompetenz zu entwickeln, noch mal klarer auf sich selbst und eben vielleicht dem, was da beyond oder vielleicht sogar dahinter ist, zu erlangen.
Ja, absolut. Also genau. Ich kenne das aus meiner Historie eben auch, dass mir viele Menschen erklärt haben, wer ich bin, wofür ich mich zu interessieren habe. Ich habe in der Schule
gelernt. Ne? Das ist übrigens eine Story, die kannst du nehmen, ne?
Ja, genau. In der Schule habe ich gelernt, ich bin faul. Ich habe gelernt, ich kann Sprachen nicht gut lernen. Ich habe gelernt, ich muss mich mehr für strukturelle Themen interessieren und so weiter und so weiter. Also ich glaube, viele von uns werden sozusagen mit Konzepten beeindruckt, ja, von Menschen, die es auch im Zweifel gut mit uns meinen, in der Beantwortung der Frage, wer wir sind und was unser Auftrag ist. Diese Arbeit hat mir sehr klar geholfen zu sagen, und das ist so ein, du hast Campbell bereits erwähnt, ich spreche gerne auch ein bisschen über Campbell, ist so seine Essenz zu sagen, dass wenn du herausgefunden hast, was dein Lebensthema ist, was dich wirklich auch selber total motiviert, dann tue nichts anderes. Widme dich, gebe dich sozusagen diesem Thema hin und entwickle da auf deine Art eine Form von Exzellenz. Und mir hat das in meinem Leben sehr geholfen, weil ich mittlerweile sehr genau darauf schaue, wo geht meine Energie hin? Und ich darf sagen, sie geht nicht in Einkommensteuererklärung. Genau, das mache ich, weil man das machen muss. Aber mehr ist Energie, wende ich dafür auch nicht auf.
Ich glaube übrigens, und dann würde ich ganz gerne eben nochmal zu diesem zweiten Teil der Frage kommen, den wir jetzt beide so gedanklich ein bisschen geparkt hatten. Genau, und ich glaube aber, das fällt mir jetzt gerade dazu ein, wenn du sagst, ja, ne, wir sprechen ja hier aber auch über Entwicklungsreisen, auf die sich Menschen begeben oder nicht, das muss man ja auch dazu sagen. Und trotzdem das Interessante, und ich erinnere mich jetzt gerade übrigens auch an ein Gespräch, was ich mal mit dem Tobias Konermann vor einigen Wochen hatte, da geht es ja um dieses sogenannte Veränderungsparadox, dass die Frage, was du ja auch beschreibst, ja, eine ganz zentrale Frage ist, wie konsequent will ich eigentlich an der Stelle sein? Weil, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Entwicklungsarbeit machen und so ein bisschen, jetzt sage ich das sehr frech, so ein bisschen Purpose Work, was ja gerade sehr State of the Art ist, so im Kopf zu machen als Konzept, ist irgendwie ganz cool, bringt aber nichts. Weil, und ich glaube, das wäre nochmal ganz schön, weil jetzt kommen wir nämlich auch dazu, wie kann ich denn sowas auch durchaus mit einer gewissen Pragmatik anwenden? Also wie kann ich quasi aus einem sehr sphärischen, wo man ja auch immer sagen muss, so ist zumindest manchmal mein Eindruck, das ist ja auch immer die Gefahr sehr groß, wenn man anfängt darüber zu reden, dass man so sehr entweder total spirituell esoterisch abbiegt und irgendwann fragt man sich, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Und trotzdem ja immer so die, finde ich, ganz wichtige Frage ist, wie kann man das greifbar machen? Und was bedeutet das eigentlich in dem Prozess, wenn ich anfange, mir so eine Frage zu stellen? Und die eben jetzt nicht entweder nur so eine Kopfgeburt bleibt, das ist ja dann immer so ganz nett. Und gleichzeitig zu wissen, wenn ich da aber dann wirklich einsteige und ich sage jetzt mal wieder zurückkommen zu der Frage, wie konsequent will ich eigentlich sein? Und vorausgesetzt, ich will konsequent sein, automatisch ja erstmal an Punkte komme, die jetzt nicht so richtig komfortabel sich anfühlen und meistens irgendwie auch eher doof sind. Und ja im Grunde immer wieder so Einladungen sind zu sagen, okay, lass mal den Kram doch lieber liegen. Ne? Also so. Machen wir vielleicht nächste Woche oder so. Oder irgendwie passt es heute gerade nicht. Und ich finde, und das wäre jetzt für mich eben so die Frage nach dem zweiten Teil, und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen diese Forschungsfrage, die du mit deinem Buch gestellt hast. Wie kann man das eigentlich viel strukturierter, lustig, dass das ja fast jetzt von dir kommt, wo du sagst, Struktur war eigentlich ein Thema, wo das jetzt nicht so das Erste ist, an das du gedacht hast. Wie kann man das strukturierter, und ich würde sogar fast sagen, ganz pragmatisch auch angehen, vor allen Dingen mit allem Wissen, was da auch so um die Ecke kommt, ne, so an Dämonen und Ängsten und auch irgendwie ständigen Einladungen zu sagen, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, was man da jetzt gerade tut.
Ja, absolut. Ich glaube, die zentrale Frage ist, wie du dich entscheidest. Weil wir immer wieder in Entscheidungssituationen kommen. Wir alle sind gut darin, Entscheidungen zu fällen. Jeden Tag fällen wir wahrscheinlich hunderte von Entscheidungen.
Und selbst die Entscheidung, die wir nicht treffen, ist ja eine Entscheidung, sie nicht zu treffen.
Exakt. Auch das ist eine Entscheidung, die du gefällt hast. Genau. Und ich glaube, dass es wichtig ist, bei den wichtigen Entscheidungen, und ich glaube, so fängt es an, dass es zunächst so die wichtigen großen Entscheidungen sind, wo will ich meinen Lebensmittelpunkt haben und so weiter. Dass es sozusagen das Training ist, bei all diesen Entscheidungen ein Bewusstsein für diese Entscheidung zu fällen, also zu finden und zu entwickeln. Und das heißt, sich zu fragen bei Entscheidungen, folgt diese Entscheidung meiner Idee, warum ich auf dieser Welt bin, woran ich wirklich Spaß habe, was mein absoluter Auftrag ist? Oder ist das eine Form von Ablenkung? Manchmal, und du hast es angesprochen, das gehört zu dem Prozess dazu, gibt es auch kritische Stimmen in uns. Stimmen in uns, die sagen, ja, das ist nichts für dich. Nimm dich mal nicht so ernst. Wie kommst du eigentlich auf diese schmale Brett? Glaubst du ernsthaft, es würde irgendjemand interessieren? Und so weiter und so weiter. Ich bin in meiner Arbeit davon überzeugt, dass in dem Moment, wo ich von diesen Stimmen sozusagen, wo ich wegrücke, wo ich von ihnen weggehe, werden diese Stimmen größer. Die interessante Übung besteht dann darin, sich diesen Stimmen zu nähern und auf sie zuzugehen und zu verstehen, was ihre Botschaft ist. Sie sozusagen mit in diesen Prozess auch rein zu integrieren. Das heißt, auch jede Stimme, die sagt, unterschreib doch einen Vertrag, so geh in eine Festanstellung und lass das mal mit diesem ganzen Mentoring-Quatsch, ja, ist eine Stimme, die herzlich willkommen ist, die eine Botschaft hat. Und wenn du diese Botschaft dekodierst und verstehst, kannst du diesen Aspekt mit in den Prozess rein involvieren und integrieren. Also ganz pragmatisch, ich arbeite da mit den Techniken der Aufstellung, der Aufstellungsarbeit, um diesen Rollen einen Platz im Raum zu geben. Und ich mache auch tatsächlich Aufstellungen mit mir selbst. Das in meinem Fall, also es tatsächlich funktioniert das sogar. Ich lasse mich aber auch, also ich habe auch ein Supervisieren, ich habe Mentoring-Angebote in Anspruch, um mir zu helfen, die Dinge zu sehen, die ich nicht sehen will. Und hier merke ich so ganz pragmatisch, dass in diesen Arbeiten es gelingt, all diese Stimmen mit rein zu integrieren und diese machen tatsächlich meine Entscheidung konsequenter. Ich sage bewusst nicht besser, weil das wäre eine Wertung. Und ich glaube, dass die Wertung sehr häufig genau die Schwierigkeit darin ist, in der Beurteilung, wo stehen wir eigentlich gerade? Weil wo ist das 500-Menschen-Unternehmen? Wo sind die 25 Millionen auf dem Konto? Wo sind, keine Ahnung, ja? Das sind so Maßstäbe, wo wir anfangen, uns zu vergleichen und zu sagen, wie erfolgreich bin ich eigentlich gerade? Genau. Deswegen geht es mir darum zu sagen, meine Entscheidungen werden nicht besser, sondern meine Entscheidungen werden konsequenter. Genau. Und ich glaube, das ist sozusagen eine ganz einfache, pragmatische Übung. Das heißt, jedes Mal, wenn du in eine Entscheidungssituation kommst, dich wirklich zu fragen, wie entscheide ich aus der Perspektive der Idee, wie ich bin? Genau.
Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, dass ich habe gehört, dass du sagst, und ich will das auch nochmal ganz bewusst unterschreiben, das kann ich sicherlich jetzt auch aus meiner Rolle nicht nur bestätigen, sondern das müsste man eigentlich doppelt unterstreichen, in Großbuchstaben und in Bold schreiben. So, also Menschen oder auch Organisationen oder eine Gruppe von Menschen, ist ja eigentlich fast egal, also Setting unabhängig zu begleiten in einem Entwicklungsprozess, bedeutet mal in allererster Linie zu erkennen, dass man selber quasi die ganze Zeit auf einem Entwicklungspfad ist. Ne, so, da komme ich jetzt eben, ich hatte gerade schon mal Otto Sharma erwähnt, ne, so ein bisschen, ne, also the success of the transformation oder intervention depends on the inner condition of the intervener. Bedeutet also, genau, bei sich selber zunächst mal zu erkennen, dass es, nennen wir sie jetzt mal Anteile, auch dieser Begriff, der kann jetzt belegt sein, ich sage jetzt nur gerade, um das so ein bisschen zu sortieren, ne, die tauchen alle auf und sich selber dabei zu beobachten, wie viel Energie ich eigentlich dafür verwende, sie entweder wegzudrücken oder mir zu erzählen, dass sie nicht da sind. Dann sind sie ja sowieso trotzdem da, dann verwende ich halt nur wahnsinnig viel Energie, sie nicht sehen zu wollen. Und gleichzeitig zu wissen, dass sie da sind und eher immer einzuladen und eben die Energie lieber zu verwenden, sie einzuladen und möglicherweise sogar auch vielleicht so eine Art von Reframing zu machen, ne, wie man das ja auch durchaus als eine ganz probate Methodik, so nenne ich das jetzt mal, macht, lieber zu fragen, was kann die beitragen oder was kann ich da vielleicht lernen? Also welche Lernaufgabe steckt da eigentlich drin, wenn ich da jetzt so diesen berühmten Double-Click drauf mache? Das ist so der eine Teil, da wollte ich jetzt eigentlich nur, sag ich mal, das bestärken, was du gesagt hast. Und der andere Teil, und dafür kennst du mich natürlich jetzt auch, und ich sag dann immer gern an der Stelle, da bin ich ja ganz pragmatischer Ruhrpott-Kind. So, ja, ist ja nett, habe ich jetzt alles verstanden, aber was mache ich denn jetzt damit? Also bringt mir das jetzt irgendwas in der Organisation? Oder ist das irgendwie jetzt die Einladung zu einer kollektiven Therapiesitzung? Also, weißt du, ich bleibe jetzt mal bewusst eben auch so kritisch und sag mal, okay, aber wie macht man es denn dann jetzt ganz pragmatisch und hat das, und ich weiß, dass diese Frage in sich zwar schon Schwachsinn ist, aber hat das jetzt irgendwie Mehrwert, wenn ich das jetzt weiß? Wie ist das? Wie wäre deine Antwort darauf?
Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen dann glücklich sind, wenn sie ihre Talente kennen und diese in den Dienst einer Sache stellen, die größer ist als sie selbst. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich ins Zeug legst für eine Idee, wie immer diese Idee lautet, so, aber du bist davon überzeugt, die Welt braucht diese Idee, dann mobilisierst du alles, was du hast. Und dann merkst du selber, wie du in deinem Tun und Handeln immer besser wirst. Und jetzt sage ich mal, du bist besser. Das heißt, du merkst, du kommst dann. Ja, du kommst auch so ein bisschen an deine Limits, du kommst so an Momente, wo du merkst, so wow, das ist mehr als Durchschnitt und das motiviert, das macht Spaß. Und das mit gemeinsam mit Menschen zu tun, hat dann noch den Aspekt, dass in der Gemeinschaft du eben noch genau dieses Prozessdesign, also sozusagen diese Gestaltung, dieses gemeinsame Gestalten, als einen wichtigen Aspekt für eine Gruppenerfahrung und damit auch für eine individuelle Erfahrung auch noch gleich mitnimmst. Und diese Erkenntnis hat mich dazu geführt, herauszuarbeiten, was ist die große Idee, was ist sozusagen die Idee hinter jedem einzelnen Menschen. Und es gibt Menschen, die sind so verrückt, Unternehmen zu gründen und aus Unternehmen auch sogar Marken zu machen. Und dann geht es darum, herauszuarbeiten gemeinsam, welche große Idee möchte sich eigentlich durch diese Marke, durch dieses Unternehmen artikulieren, ins Leben bringen. Mhm. Und wenn du das gut beschreiten kannst, dann kannst du anfangen, Menschen für diese Idee zu gewinnen. Und du kannst mit ihnen Rollen verhandeln, die sie einnehmen, Aufgaben verhandeln, die eingenommen werden müssen, damit diese Idee lebt, damit sie prosperiert. Und das motiviert ungemein und macht unfassbar viel Spaß. Und es ist fast egal, sozusagen, wie sich diese Idee artikuliert, also in was sie sich ausdrückt, ob es jetzt irgendwie ein Pflegeprodukt ist oder eine NGO oder whatever. Es ist wichtig, dass die Idee dahinter in ihrer Essenz wirklich spürbar und erfahrbar wird. Dass die Geschichte, die sich über diese, die erzählt wurde, eine Geschichte ist, die für Menschen eine Relevanz hat. Genau. Und das setzt Kräfte und Energien frei, die notwendig sind, um in Veränderungsprozessen gerade durch die Krisen und Konflikte zu gehen. Weil schön Wetter segeln macht noch keine gute Führung.
Da fällt mir jetzt gerade ein, und wo du das Wort Führung nennst, da würde ich jetzt gleich gerne nochmal quasi als nächsten Punkt drauf eingehen, eben auch so im Sinne von, wie kann man es, wo ist es denn jetzt anwendbar? Da fällt mir jetzt nur gerade ein, also aktuell hier das Buch von dem Harari Nexus setzt sich ja auch genau damit auseinander. Und ich glaube, er sagt, irgendwie eine Gesellschaft, oder ich würde jetzt mal wieder etwas einfacher ausgedrückt, ich glaube, das sind nicht seine Worte, eine Gruppe von Menschen bewegt sich immer auf einem Spektrum oder Spannungsfeld von Bürokratie und Mythen. Und die Bürokratie organisiert sie ganz pragmatisch. Also ich würde jetzt sagen, eben jetzt mal meinem Podcast entsprechend KPIs, Prozesse, Strukturen, brauchen wir alles. Aber die Mythen halten sie zusammen. Also diese übergeordnete Story, dieses, wie auch immer man das beschreibt, ist das, was es ja eigentlich, und wie du auch gerade sagst, gerade in Krisenzeiten das Potenzial hat, eigentlich eine ganz, ganz starke Wirkkraft zu werden in dieser Gruppe von Menschen. Ne? Also dann, weiß nicht, dann kann man das ja als Narrativ oder weiß der Geier, Vision oder sonst irgendwie auch noch quasi definieren oder labeln. Aber am Ende, und das ist jetzt quasi der Übergang zu dem Wort, was du gesagt hast, Leadership. Das heißt also, aus deiner Perspektive, wenn ich das richtig verstehe, wäre jetzt mal in sehr einfachem Satz ausgedrückt die Aufgabe von Leadership eigentlich, dieses Spannungsfeld zu moderieren, also irgendwie den Kontakt zu dieser Story zu halten oder zu dieser Idee, wie du es ja beschreibst, und gleichzeitig aber auch den Pragmatismus zu besitzen, zu sagen, naja, also jetzt nur im Stuhlkreis sitzen, mit Augenzwinkern gerade gesagt, ist jetzt nett, sorgt aber leider nicht dafür, dass wir am Ende des Monats die Miete bezahlen, geschweige denn irgendwas im Kühlschrank ist.
Ja, genau. Genau. Entschuldigung. Jede Idee braucht einen gegenständlichen Ausdruck, um erfahrbar zu sein. Weil Ideen als solche sind sehr abstrakte Gebilde, die eigentlich bei einer genaueren Betrachtung keiner so richtig greifen kann. Also wir können ja zum Beispiel mal über die Idee Freiheit sprechen. Es weiß auch keiner, was das sein soll. In dem Moment, wo Menschen bereit sind, sich aber vor einen Panzer zu stellen für die Idee Freiheit, wird zumindest deutlich, diese Idee hat eine große Kraft und Qualität. Genau. Bei dem Aspekt der Führung gilt es meines Erachtens, gibt es eigentlich drei relevante Attribute, und die klingen jetzt so, daran mache ich es mal fest und dann auch ein bisschen gegenständlicher, die es braucht, um sich von einer Idee führen zu lassen. In meiner Beobachtung braucht es Demut, Hingabe und Achtsamkeit. Und der erste Aspekt, nämlich Demut, heißt vor allem anzunehmen, dass du nicht die Idee bist. Selbst als Gründer oder Gründerin bist du nicht die Idee, sondern auch du bist Mittler, Mittlerin einer großen Idee, die sich durch dich, durch dein Tun und Handeln vergegenständlichen möchte, gegenständlich werden will und einen wirklichen Aspekt, einen Beitrag für das Leben von möglichst vielen Menschen hat. Das heißt, du kannst dich in dem Aspekt, wo du wirklich in dieser Demut bist und sagst, okay, liebe Idee, was ist der Weg? Ja. Rechts, links, geradeaus, für einen Moment anzunehmen, dass du die Idee sozusagen in die Führung bringst und die Idee durch dich sprechen lässt. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, so was möchte ich, sondern was verlangt die Idee. Der zweite Aspekt, nämlich der Hingabe, thematisiert genau das. Also Hingabe ist tatsächlich, glaube ich, eine der schwerst zu praktizierendsten Dinge überhaupt. Denn Hingabe ist immer ein Spannungsverhältnis zwischen wann gebe ich zu viel, wann gebe ich zu wenig. Und wirkliche Hingabe zu praktizieren zu dem, was du tust, heißt, dich auch immer wieder in deinem Handeln darin zu überprüfen, ob du mit dem, was du tust, ob du was verlangst. Ist das wirklich aufrichtige Hingabe in dem, was du tust? oder fängst du an zu bilanzieren? Nicht zu bilanzieren kann dich dahin führen, dass du alle deine Ressourcen irgendwie und deine alles zerfließt. Genau. Nur zu bilanzieren heißt, dass du nicht wirklich in eine Hingebung kommst. Und das natürlich jetzt dir zu erzählen, ist natürlich jetzt ein Witz, aber die Achtsamkeit ist eben der Aspekt, der dich dahin bringt, wahrzunehmen, was braucht die Idee, was braucht die Organisation, wo steht diese Organisation gerade und wer ist vielleicht auch gerade besser geeignet, im Zweifel auch die Führung situativ zu übernehmen. Ein Beispiel, wir haben, du hast es gesagt, The Social Surf Club. Ich kann da noch gerne ein bisschen drüber sprechen. Die Kurzversion ist, wir veranstalten Surfcamps für Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. Diese Camps gehen so 2 Wochen und finden in Dänemark statt, vorwiegend. Wir gehen zusammen surfen, kochen, meditieren, Party, whatever. Und ich habe sehr viele Camps geleitet. Und mir ist manchmal aufgefallen in der Entwicklung von der Gruppe, dass die Gruppe anfängt, nach mehr Struktur zu rufen. Das war immer alles so, ja, folge dem Prozess, bla bla bla. War alles so total genervt. Und ich habe dann deutlich gemacht, dass ich bin der Falsche für diese Struktur. Und deswegen übergebe ich jetzt situativ die Führung an jemanden, der es besser kann als ich. Bis zu dem Moment, wo die Gruppe wieder ein Signal aussendet und sagt, okay, jetzt gerne mal wieder ein bisschen mehr Freiraum, jetzt gerne mal ein bisschen, ja, genau, White Space. Genau, dann habe ich wieder übernommen. Und das meine ich sozusagen mit praktizierter Achtsamkeit, zu schauen, was braucht gerade eine Gruppe, um weiter zu prosperieren, um weiter ihren Weg zu gehen. Und dann auch die Achtsamkeit nach innen hinein zu haben, zu sagen, ja, ich bin vielleicht gerade jetzt für diesen Job der völlig falsche.
Auch hier bin ich, also ich meine, wie du schon gerade gesagt hast, ich glaube, wir müssen uns beide nicht überzeugen von dieser Idee, jetzt mal ganz pragmatisch so auch Leadership zu verstehen. Und gleichzeitig sind wir beide aber auch, jetzt ist natürlich hier das Mikro an und man könnte sagen, seid ihr wahnsinnig, das jetzt hier sozusagen anzusprechen. Aber ich will es tun, weil ich finde das immer spannend, weil ich auch zeigen will, oder vielleicht gelingt es uns, vielleicht aber auch nicht. Wir geben uns jetzt beide mal im besten Falle dieser Verletzlichkeit hin, keine Antwort zu finden. Aber vielleicht haben wir eine. Naja, jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo Menschen im wahrsten Sinne des Wortes entweder wirklich im Überlebenskampf sind oder zumindest auch emotional im Überlebenskampf sind, also unter maximalem Stress stehen. Und jetzt wissen wir beide, dass es eigentlich kein Unterschied ist. Also ne, emotionaler Stress, mein inneres Erleben kann mich auch an den Punkt bringen, wo ich eigentlich denke, ich kämpfe um mein Leben. Und das Interessante ist ja, und vielleicht finden wir jetzt die 42, also die Lösung auf alles, gerade was in der Welt passiert, das ist ja interessant, immer in diesen Zeiten, wo es ganz unsicher wird, wo eben genau ich gar keiner weiß, wo immer wo oben ist, ja der Schrei nach diesem berühmten einen, der sagt, jetzt alle nach links und Klappe halten, ja so unglaublich laut wird. Und jetzt sage ich das, ich ja zwar eher als Posterboy und sehr liebevoller Unterstützer des Social Surf Clubs, also sprich jetzt nicht, diese Camps alle moderiert zu haben, weiß ich, naja, eine Gruppe von 20, 25 ist zwar schon ein ziemlicher Hühnerhaufen, aber irgendwie noch handelbar und moderierbar. Jetzt gehen wir in eine Gesellschaft oder gehen in ein Unternehmen, wo wir jetzt mal anfangen, ich meine, das weißt du selber, schon bei 100, 200 und ich meine bei 10.000 allemal und wenn nicht sogar noch größer, ist das ja nur bedingt möglich. Also da kann ich jetzt nicht mal eben kurz sagen, ich gebe die Führung situativ ab und lass irgendwie mit dem Flow goen so ungefähr, sondern dann ist ja die Frage, wie gelingt es mir denn dann, in der Führung zu bleiben? Und ich sage diesen Begriff ganz bewusst jetzt mal etwas aktiviert, also als Tu-Wort sozusagen. Und trotzdem nicht totales Chaos zu hinterlassen, geschweige denn, dass gar keiner mehr weiß, was er machen will.
Ja, genau. Ich glaube, da stecken so ein paar Fragen drin und ich würde mal mit der ersten anfangen, nämlich die Frage nach, wir leben gerade in einer schwierigen, unsicheren Zeit und es gibt eine Stimme, die sagt, jetzt brauchen wir jemanden, der sagt, Klappe halten, links im Laufen. Genau. Das wäre eine super Erlösung. Genau. Ich glaube, dass zunächst einmal, und das ist mir in der Arbeit vor allem mit Unternehmen, mit großen Unternehmen und Konzernen immer wieder deutlich geworden ist, wer konstruiert diese Realität? Und interessanterweise ist es so, dass auch gerade in Unternehmen völlig unterschiedliche Realitäten konstruiert werden und alle halten ihre Realität für die wahre. Also es könnte jetzt ja auch eine Stimme geben, die sagt, okay, wir prüfen jetzt mal ganz kritisch, ja, in welcher Krisensituation befinden wir uns eigentlich gerade? Genau. Und hier könnten KPIs sehr helfen, wirklich ganz faktisch und nüchtern einmal drauf zu schauen, wo ist eigentlich die Krise? Und dann, wenn es eine Krise gibt, kann man sie benennen und tatsächlich sagen, wo ist die Krise? Genau. Das Gefühl, was sich gerade einstellt, wenn ich auf Deutschland schaue, und das ist auch so interessant, wenn man zwischen Deutschland und Frankreich immer hin und her pendelt, ist, dass es in Deutschland vor allem eine Vertrauenskrise gibt. Das heißt, viele Menschen fühlen sich gerade nicht gut geführt, weil sie nicht wissen, wohin. Genau. Und genau das ist der wesentliche Aspekt, dass was fehlt, ist die Idee. Und wenn die Idee fehlt, fokussieren Menschen auch konsequenterweise auf einen Mensch. Weil sie sagen ja, vielleicht weiß der jetzt eine Idee, aber das ist jetzt auch vielleicht unwichtig, aber der wird mir jetzt sagen, was ich zu tun habe. Genau. Das ist dann immer noch kein Vertrauensbeweis, sondern es ist sozusagen der Not geschuldet. Das heißt, selbst wenn sich jetzt ein Mensch hinstellt und sagt, okay, alle Klappe halten, alle links rum, ja?
Ist oder rechts rum, manchmal rechts. Ja eher gerade.
Ja, gerade ganz modern, ganz hip, rechts rum, genau. Ist die wahre Krise damit ja nicht behoben, weil das Vertrauen baut sich ja nicht darüber auf, dass mir jemand sagt, was ich tun soll. Ja. Das heißt sozusagen, in der ersten, eigentlich ist es sozusagen die allererste Übung besteht darin, eine Realität zu konstruieren, die möglichst viele Realitäten integriert. Das heißt, dein Bild wird sozusagen vollständiger und du kannst wirklich anfangen, genau zu schauen, wo ist die Krise wirklich? Genau.
Das zahlt total ein, finde ich, auch auf den Satz, wie konsequent will ich sein? Weil ich glaube, das hat ja viel mit Konsequenz zu tun. Das hat ja viel damit zu tun und jetzt beschreibst du ja auch gerade ein Phänomen und das kann ich sicherlich teilen, diese Beobachtung. Nämlich so ein Unternehmen als eine Art von Paradox im Spannungsfeld zwischen so ist es gerade und so sollte es sein. Und ganz häufig entsteht ja das Problem, dass wir in Unternehmen ja eine Fraktion haben, die irgendwie das so sollte es sein glorifiziert und dann immer irgendwie als Ausweichstrategie ins Morgen abdriftet. Und eine Fraktion, jetzt mal sicherlich sehr hart kategorisiert, so in diesem, so ist es gerade, aber gar nicht so ist es gerade, sondern eher noch eine Zeitzone weiter nach hinten geht, so früher und dann immer erzählt, irgendwie war ja früher alles besser. Und im Grunde ist ja das, was du als Realitäten, nämlich genauso, wie finden jetzt diese beiden Gruppen eine gemeinsame Wahrheit? Und ich glaube, so der Stuck, der vielleicht ja gerade zu beobachten ist, ist, dass sich alle darauf konzentrieren, die andere Seite von dem zu überzeugen, wie ich es eigentlich gerade sehe, also dieses ganze Thema Recht haben wollen. Und wahrscheinlich ist das die super, und das ist ja nicht trivial, die absolute Fingerübung, nämlich dann, und das, was du als Idee beschreibst, eigentlich eher wieder so eine Art Leitfrequenz oder Anliegen zu entwickeln, was sich zwar so ein bisschen nach, wie sollte es sein, anfühlt, aber eher so als eine Art von Ausrichtung, um sich daran dann auch, und ich finde auch zu reiben, weil ich glaube, genau das ist ja das Thema. Also wie kann man einen so auch zum Teil harten Konflikt moderieren? Und ich finde, dass das auch total legitime Fragen von Menschen, zum Beispiel in Organisationen sind, die eben so Teams führen oder ganze Organisationen führen, die eben auch in ihrer, ja auch mit ihren eigenen Themen, vielleicht auch Ängsten, im besten Falle erkennen sie das auch, da irgendwie stehen und auch sagen, irgendwie jetzt sehr salopp formuliert, what the fuck, was mache ich denn jetzt damit? Und dann eben ja sogar die Frage ist, und jetzt komme ich ja auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, und da gehen wir so mal ein bisschen vielleicht in diese Methodenecke und jetzt gar nicht mit dem Anspruch, dass wir jetzt hier die eine Methode finden, die es sofort alles löst, nämlich mit der Frage, was mache ich denn jetzt damit und wie moderiere ich denn sowas? Und ich finde, und du hast es ja vorhin auch erwähnt, zum Beispiel Aufstellungsarbeit kann helfen, klingt so esoterisch, ist aber ist ja ganz pragmatisch, zu sagen, wie gelingt es mir eigentlich auch viele Realitäten, was ja meistens dafür sorgt, dass der Komplexitätsgrad so hoch ist, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, was eigentlich jetzt richtig und falsch ist, irgendwie aufzustellen und ich würde sogar fast sagen, irgendwie zu sortieren erstmal und jetzt gar nichts erstmal damit machen zu müssen im Sinne von, die ist richtig und die ist falsch. Oder liege ich da jetzt, oder wie würdest du es ausdrücken, wenn ich dich jetzt so...
Ich würde sagen, Wirksamkeit ist das Maß der Dinge. Ich habe mit vielen meiner Kunden haben eine Sozialisierung in großen Unternehmensberatungen und die durften mit mir geführte Meditationen machen. Und ein einhelliges Feedback war, dass die Wirksamkeit hat die Methode sozusagen total gerechtfertigt. Also sagen, ist es nicht ihr Glaubenssystem und wie auch immer? Und ich so, ja, muss es auch gar nicht sein. Du darfst glauben, was du willst. Aber die Methode braucht eine Wirksamkeit. Genau. Und ich habe zum Beispiel über die Aufstellungsarbeiten gelernt, immer mehr verstanden, wie wirkungsvoll diese Methode ist. Deswegen wende ich diese gerne an. Da gab es ein schönes Beispiel. Ich habe lange ein Vorstandsteam beraten, da gab es sozusagen noch Vorstände aus dem alten Unternehmen, dann wurde es übernommen und es kamen neue Vorstände. Und ich habe daraus ein Team gemacht. Und es gab aber einen Konflikt in dem Unternehmen zwischen der neuen und der alten Belegschaft. Die haben sich immer geprügelt. Und dann habe ich drei Rollen aufgestellt. Die erste Rolle war alte Belegschaft, neue Belegschaft. Dann wurden die Rollen repräsentiert. Und siehe da, durch zwei Vorstände, die verstanden sich richtig gut. Also die Mitarbeiter hatten miteinander gar kein Problem. Und dann habe ich eine dritte Rolle ins Spiel gebracht, nämlich, und diese Rolle hieß Vorstand. Und dann fing der Krieg an. Und dann standen da diese drei jungen Männer und haben gesagt, haben sich wirklich gegen die Stirn geschlagen und gesagt, wir sind das Problem. Sobald wir erscheinen, fängt der Krieg an. Diese ganze Übung hat nicht mal 10 Minuten gebraucht. Und danach haben die sich sofort hingesetzt und Maßnahmen entwickelt, wie die Mitarbeiterinnen sich irgendwie treffen können, ohne außerhalb des Radius vom Vorstand. Genau. Und ich glaube, dass, und deswegen darf ich mit diesen Methoden arbeiten.
Wobei, wenn ich dich unterbreche, an der Stelle ja zum Beispiel ganz viel auch bei dem Thema, das hat ja was mit Hingabe bzw. Loslassen zu tun und Vertrauen, weil, ne, genau das ist es ja. Also das erstmal bei sich selber zu erkennen und ich glaube auch hier ist ja wichtig, es ging ja jetzt nicht darum, die Schuldfrage gerade zu klären, sondern nur zu verstehen, was passiert da eigentlich im System, um das dann zu nutzen, um eben, wie du ja sagst, wirksam zu werden und jetzt interessanterweise diese Wirksamkeit und mit den Maßnahmen, die du jetzt gerade schon kurz erwähnt hast und dann kannst du gerne weitermachen, haben in allererster Linie vielleicht was damit zu tun, aus dem Weg zu gehen und loszulassen. Also mit diesem Thema Hingabe, was du vorhin erwähnt hast.
Absolut. Bevor ich arbeite, gibt es einen kurzen Exkurs dazu, dass ich an das Konzept Scham und Schuld nicht glaube. Also die Suche danach, wer hat Schuld, ist total müßig und bringt keinen Meter, also lässt nichts vorankommen. Die Suche danach, wer sollte sich jetzt schämen, hat den gleichen Effekt. Genau. Ich glaube sehr wohl an Verantwortung. So. Das ist aber für mich etwas ganz anderes. Genau. Also das heißt, und ich glaube, das ist ein Aspekt der Frage, die du vorhin gestellt hast, wie gelingt es denn, solche Prozesse tatsächlich aufzusetzen, ist im Sinne eines guten Facilitatoren oder Facilitatorin einen Raum zu gestalten, in dem vertrauensvoll alles gesagt werden darf, was im Raum ist. Und meines Erachtens gelingt das gut, weil in meiner Beobachtung sind es so, dass vor allem Rollen in einen Konflikt gehen und nicht Menschen. Ich glaube, dass Menschen in einer Konfliktsituation Rollen repräsentieren, aber nicht diese Rolle sind. Also auch, vorhin hast du es beschrieben, die Menschen, die immer die Vergangenheit glorifizieren und die Zukunft irgendwie sich herbeisehen, sind auch nur Rollen. Und die interessante Beobachtung ist, dass diese Rollen auch switchen können. Das heißt, dass Menschen, die sonst mal auf der einen Seite standen, auf einmal auch die andere Seite einnehmen können, wenn du das moderierst und ihnen gestattest, um zu verstehen, dass sie es nicht in Persona sind, sondern es sind nur Rollen, die in einen Konflikt gehen. Und diese Rollen wollen sozusagen im Feld vor allem zunächst einmal gehört werden. Sie wollen nicht in die Peripherie gedrückt werden, weil dann kommen sie häufig auch als Terrorist zurück und bomben dir deinen ganzen Prozess weg. Sondern sie möchten gerne gerade die Rollen, die dir am meisten auf die Nerven gehen, so, brauchen vor allem einmal einen Moment, wo sie wirklich in der Mitte stehen und sich wirklich ausdrücken dürfen. Und zwar möglichst unverstellt. Und es geht in diesem Rollenspiel auf diese Art darum, diese Rollen so lange sich sprechen zu lassen und sich bewegen und verändern zu lassen, bis der Moment der Weisheit kommt. Also zuverlässig kommt in diesen Arbeiten der Moment, wo jemand sagt, wie bei diesem zitierten Beispiel, ach shit, wir sind das Problem. Genau. Hm. Genau. Und insofern war das eben auch, das ist tatsächlich dann eben ein Teil der methodischen Arbeit, wie es dir gelingt, diesen vertrauensvollen Raum herzustellen. Und diese Arbeit beginnt mit dir als Moderator, Moderatorin natürlich zuerst. Hm. Also in dem Moment, wo du selber deine Konzepte nochmal überprüfst, deine Vorannahmen, deine Vorstellungen und so weiter, sensibel, achtsam damit zu sein, was geht gerade in dir ab? Bist du gerade Teil des Rollenspiels oder facilitierst du ihn noch? Genau. Und das übrigens auch merklich und kenntlich zu machen. Ich durfte mal lange mit einem Familienhospiz, mit dem Vorstand von einem Familienhospiz arbeiten. Und da gab es eine Situation, wo ich klar kenntlich gemacht habe, ich gehe jetzt aus meiner Rolle als Moderator raus. Dann habe ich Rotz und Wasser geheult. Ich so, das musste leer, es ging nicht anders. So. Und jetzt bin ich wieder in der Moderation. Und das ist für jeden Menschen komplett nachvollziehbar, zu sagen so, ja, jetzt bin ich gerade mal mitten im Spiel. Ihr seid gerade alle nicht moderiert. Genau. Können wir vielleicht kurz eine Pause machen? Oder whatever. Genau.
Bringt mich an den Punkt, so vielleicht mit meinen Worten nochmal ganz bewusst auch zu unterstreichen. Und da gibt es ja auch, zumindest in meiner Bubble würde ich jetzt sagen, ist das fast schon ein No-Brainer, wie wichtig diese innere Arbeit auch ist. Nämlich, was du ja beschreibst, ist ja auch hier die Kombination aus Achtsamkeit, jetzt aber nicht, ich sitze auf dem Kissen, sondern eher, wie sehr bin ich eigentlich in der Lage mitzukriegen, wie ich mich mitkriege, also mein eigener Beobachter zu werden und so dieses Pay Attention to your Attention. Na, im Sport nennt man das ja irgendwie Fokus oder sonst irgendwie, aber ich will nur sagen, eigentlich mal zu sehen, wie viel das eigentlich wert ist, weil ja nur so bin ich überhaupt in der Lage mitzukriegen, wann ich so identifiziert bin mit einer Rolle. Ich glaube ja auch, da sind wir ja auch ganz nah beieinander, dass das ja zum Teil auch ein Riesenproblem ist. Also Menschen sind zum Teil, gerade ja auch in Leadership-Rollen, so damit identifiziert, dass sie gar nicht mehr unterscheiden können zwischen sich und der Rolle. Und gleichzeitig, ich finde, und das dürfen wir an dieser Stelle vielleicht auch ganz offen sagen und aus der eigenen Erfahrung würde ich sogar auch für uns beide in Anspruch nehmen zu wissen, dass das auch jetzt schon nicht so trivial ist. Das überhaupt erstmal, ich sag jetzt mal fast als eine Art Kompetenz, Querschnittskompetenz zu entwickeln, weil wir ja in dem Falle, wenn man mit solchen Methoden arbeitet, und ich bin übrigens auch da total bei dir, weil es, glaube ich, völlig irrelevant ist, ob die Methode jetzt, woher die kommt, weil wenn sie wirksam ist, dann sind wir ja ungefähr so wie in der Medizin, ne? Was hilft, was heilt, hilft und fertig. Und der Rest ist ja manchmal eher so Politik. Ja, ist das jetzt gerade irgendwie Teil eines Geschäftsmodells? Also im Sinne von, sind das Medikamente, die helfen, weil wir richtig Kohle damit verdienen? Oder haben wir eigentlich verstanden, was ganz andere Sachen viel hilfreicher sind? Aber ich will das Thema jetzt gar nicht so groß machen. Ich will nur sagen, an der Stelle, wenn es zum Beispiel um Methoden geht, ja gar nicht eine akademische Diskussion darüber so relevant ist, sondern wie gelingt es, und jetzt auch nicht in erst, Sie müssen jetzt mal 7 Tage mit mir einen Workshop machen, sondern in einer kurzen Intervention, also einfach mal kurz zu zeigen, was diese Methodik relativ schnell kann. Das ist nicht immer der Anspruch, dass das sofort die Lösung ist, aber zu sagen, wie wirksam die ist. Und ich finde, das ist doch so ein Punkt, und vielleicht ist das ja auch die Idee von unserem Gespräch und überhaupt eigentlich, warum ich diesen ganzen Kram mache, einzuladen. Manchmal brauchst du nur 30 Minuten Offenheit und nicht so ein total zugeschwurbeltes, ja, das funktioniert nicht, das ist vielleicht irgendwie zu esoterisch oder sonst irgendwie, um so eine Art von kurzer Beweisführung antreten zu können, dass das auch funktioniert. Und eigentlich die Tatsache, dass es nicht funktioniert, manchmal viel mehr damit zu tun hat, dass wir es gar nicht zulassen.
Absolut, ja. Genau. Wenn du deinen sozusagen gewohnten Rahmen und Raum nicht verlassen magst, so, ja, dann ist das so. Dann ist genau. Die Krise manchmal aber noch nicht stark genug. Also ich glaube, dass wir anfangen, dass Krisen dadurch definiert sind, dass die Strategien, die wir an den Tag, also die wir benutzen, um Krisen zu vermeiden, ja, sehr häufig die wahren Auslöser für Krisen sind. Und wir schauen zu allerletzt auf unsere vertrauten Strategien. Weil das sozusagen das höchste Maß an Unsicherheit in einer Krisensituation, ja, deine vertrauten Strategien sind vielleicht sogar das Problem. In meiner Erfahrung, ich mache ja auch viel 1:1 Mentorings mit Menschen, kommen die gerne zu mir und sagen, ich habe alles probiert, was ich irgendwie kenne und kann. Mir geht es aber immer noch nicht besser. Deswegen bin ich hier. Genau. Und ich glaube, das sozusagen, das ist symptomatisch. Genau. Und manche sind dann eben, müssen nochmal die bekannte, vertraute Strategie zum 100. Mal auflegen. Der, keine Ahnung, 97. Restrukturierungsmaßnahme und so weiter und so weiter. Irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay, ich muss es mir eingestehen. Wir haben aktuell keine Strategie, die uns hilft, diese Krise zu überwinden. Und dann fängt das Neue an. Genau. Dann öffnet sich der Horizont, dann wird es auf einmal interessant zu sagen, okay, was gibt es vielleicht noch links und rechts meiner Wand?
Das fühlt sich jetzt schon fast so ein bisschen an wie ein sehr schönes Fazit und Schlusswort. Ich will allerdings noch eine Sache oder vielleicht sogar zwei Sachen noch mal kurz hier in unseren gemeinsamen virtuellen Gesprächsraum bringen. Das eine ist, und das ist jetzt tatsächlich ein Werbeblock und das ist ein Novum in dieser Podcast-Reihe, dass ich nämlich jetzt alle, die zuhören und im Zweifel die alle noch nicht zuhören und irgendwie aber zuhören und es jemandem mal schicken wollen, es wird nämlich die Möglichkeit geben, mit dem Kim und mir ein Setting im nächsten Jahr zu beschreiten. Und wir nennen das Ganze jetzt mal etwas sehr weit, Aufstellungsarbeit in der Organisation, die Wahrheit hinter der Wahrheit finden oder auch erkennen. Und worüber wir hier gerade gesprochen haben, würde ich fast sagen, ist wahrscheinlich die beste Beschreibung für das, was da irgendwie auch passieren soll. Nämlich zum einen habt ihr jetzt mal unsere beide Stimmen gehört, so ihr uns noch nicht kanntet. Und zum anderen nämlich auch vielleicht sogar genau die Idee für dieses Format, Menschen einzuladen. Jetzt ist das sicherlich ein sehr abgegriffener Satz, mal ein Stück weit die Komfortzone oder was auch immer man uns beschreiben möchte, zu verlassen und mal ganz anders, zum Beispiel auch auf Strategien, Organisationssysteme zu schauen und mal zu überlegen, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich zum Beispiel aus einer anderen Achtsamkeit oder vielleicht sogar aus einer anderen Aufmerksamkeit mal da drauf schaue und mich öffne und mich mal frage, was ist da eigentlich noch? Ich würde es ja fast als Beyond bezeichnen. Was ist eigentlich da in diesem System, was ich nicht so direkt erkenne, vor allen Dingen auch vielleicht manchmal im Kopf nicht direkt zu verstehen ist, sondern auf so eine ganz subtile Art und Weise eine ganz interessante Dynamik entwickelt? Und genau, einfach mal zu überlegen, wie ist es eigentlich, wenn ich da ganz anders drauf schaue? Das hatte ich jetzt zwar gerade schon mal gesagt, aber das ist irgendwie so das, was mir gerade nochmal wichtig ist. Und genau, wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, nächstes Jahr im September 2025 in Holland, in Otterlo, eben an einem ungefähr 4-Tage-Setting teilzunehmen. Wow,
ja.
Das war jetzt ein Werbeblock. Ich hatte mir eigentlich immer gesagt, gut. Das wollte ich nicht.
Sehr gut.
Der Jingle ist aber noch nicht da gewesen, ne? So. Nein, und warum ich das jetzt gerade nur eingeschoben habe, weil das irgendwie ganz schön passte und mir ist es aber trotzdem und das tatsächlich auch ein Herzensanliegen, dass wir hier beide, und das muss jetzt auch nicht nochmal in epischer Breite sein, aber nochmal den Social Surf Club irgendwie auch würdigen und zwar einfach, indem wir ihn nochmal in den Raum holen und ich dich einlade, vielleicht so, ich weiß gar nicht, nicht in a nutshell, aber so, wenn ich dich jetzt fragen würde, was taucht da gerade auf? Zum einen vielleicht, was hat dich veranlasst, eben diese, den Club, und ich will ja auch übrigens sagen, den Surfclub Altona, formerly known sozusagen, er heißt ja jetzt erst Social Surf Club, mal ins Leben zu rufen und irgendwie an der Stelle auch wirksam zu werden.
Ja, tatsächlich aus einer ganz nahbaren Erfahrung. Ich hatte ja gesagt, ich war der Alltagspapa für meine Tochter und wir waren zusammen viel unterwegs. Das arme Kind musste mit 4 zu der Kung-Fu-Schule auf St. Pauli gehen. Genau, wir waren im offenen Hort der Fabrik, Bauspielplatz, Ottensee und so weiter. Also, und ich habe sozusagen darüber viele Kinder kennengelernt oder bin mit denen in einen Austausch gekommen und ich war sehr erschüttert über deren Ängste, Nöte und Herausforderungen. Und das passte so gar nicht in meine Latte Macchiato-Welt. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Genau. Und musste mich auch zwingenderweise an meine Jugend erinnern, an meine schwierigen Teenagerjahre und dachte, Surfen könnte für diese Kids tatsächlich auch eine Lösung sein. Und dann war mir aber klar, Surfen ist die andere Seite des Planeten. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es möglich. Dann das Geld für den Thailand-Urlaub, für den Familien-Thailand-Urlaub habe ich genommen. Der Urlaub wurde gestrichen und ich habe ein großes Haus in Dänemark gemietet für den nächsten Sommer. Habe alle Freunde, Freundinnen Bescheid gesagt, wir fahren jetzt mit Kindern 2 Wochen nach Dänemark, gehen mit denen surfen. Und über diese Kung-Fu-Schule kamen dann auch so die ersten 13 Kinder. Und wir sind wirklich ohne Plan oder Konzept gestartet. Genau. Und es waren 2 unfassbar tolle Wochen. Es gab so viele berührende Begegnungen. Es war unfassbar schön. Wir sind zurückgekommen. Wir waren todesfertig und super glücklich. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von dem The Social Surf Club. Wir haben festgestellt, dass die Einladung, surfen zu gehen, besser klingt als Einladung für einen Trauma-Heilungsprozess. Also nutzen wir Surfen sozusagen als Thema, um für lebenswichtige Themen, also um an lebenswichtige Themen zu kommen. Also, wie gehst du mit Ängsten um? Wie gehst du damit um, wenn es alles schief läuft? Wie erfährst du Gemeinschaft? Wie verhandelst du Konflikt? Wie ernährst du dich? Genau. Was ist gut für dich? Was brauchst du? Und so haben wir sehr, sehr, sehr viel in die Selbstwirksamkeit der Kinder investiert und das Thema Surfen sozusagen zum Aufhänger gemacht. Genau. Und das Schöne ist, dass nach ungefähr 10 Jahren, also 8 Jahren ungefähr, war die Organisation so groß gewachsen, dass ich völlig falsch war, diese Organisation weiterzuführen. Also da gab es sozusagen die Fehleranalyse, war ganz klar ich. Und wir haben dann sozusagen wirklich den ganzen alten Vorstand da rausgenommen und die ganze Organisation in viel jüngere Hände gelegt. Und jetzt läuft das Ding, das ist wirklich ein Traum. Sensationell. Genau.
Und das darf ich hier gerne nochmal unterstützen. Sicherlich eher aus der Rolle eines Fanboys und ich würde jetzt mal sagen, sehr kleinen Unterstützers. Im Herzen sicherlich sehr groß, aber eben aufgrund auch zum einen der Tatsache, dass ich nicht in Hamburg wohne und zum anderen irgendwie will ich einfach nur sagen, war mir das nochmal wichtig, dass alle, die es da draußen hören wollen oder auch nicht, einfach nochmal hören, wie schöne Sachen es auch in unserem Land gibt und wichtige Arbeit gemacht wird, damit eben, und du hast es gerade so schön gesagt, auch Kinder, die eben nicht in einer im Zweifel Latte Macchiato-Welt aufwachsen, die Chance haben, irgendwie ganz andere Erfahrungen zu machen. Und ja, wie gesagt, das darf ich ja aus der eigenen Erfahrung auch sagen. Mittlerweile, das ja irgendwie so schön ist zu beobachten, wie, ich weiß gar nicht, wie viele junge Menschen und Surfer jetzt gerade da so viel Zeit investieren und so viel ihres Herzbluts und ihrer Energie aufwenden, um das alles möglich zu machen. Und deswegen an dieser Stelle, glaube ich, darf ich für uns beide, jetzt mache ich es aber eher für mich, unser größter Respekt für alles, was da gerade passiert, mit ganz großer Demut und ganz großer Dankbarkeit.
Genau so ist es.
Und Demut und Dankbarkeit ist irgendwie auch wieder ein ganz schöner Übergang, nämlich zu unserem oder zumindest zu dem Schlussplädoyer. Ich sitze hier gerade auch mit einer großen Demut und einer großen Dankbarkeit. Lieber Kim, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr für das Teilen dieser Gedanken, das Teilhaben an der Idee auch von Archetype Leadership. Auch hier nochmal der Hinweis. Wer mag, ich bin der festen Überzeugung, es wird nicht so schwierig sein, das Buch zu finden, wenn man es einfach googelt. Ansonsten bin ich der festen Überzeugung, wird es bei Kim auf der Website irgendwie auch einen Hinweis geben, wo man den Kram bekommt. Ja, somit, lieber Kim, ich danke dir sehr für deine Zeit und lade natürlich alle, aus unser beider Sinne, hoffe ich zumindest, alle ein, die richtig Bock haben, nächstes Jahr im September mit uns beiden eben ganz spannende 3,5-4 Tage zu verbringen.
Oh, vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Das war eine, so eine Freude und es, ich weiß, wir könnten jetzt noch 10 Stunden weitermachen. Genau. Das Gute ist, es gibt die Option, im nächsten September hören wir gar nicht mehr auf für 3,5 Tage. Nein. Ihr werdet viel arbeiten und viel Erfahrung machen und es wird jetzt eine Freude sein, bei diesen Erfahrungen dabei sein zu dürfen.
Genau. So. Lieber Kim, dann würde ich sagen, wie man das hier im Rheinland sagt, alles Gute auch privat, ne?
Ja. Ich fliege jetzt zu sagen, bis gleich.
Genau.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch. Bis dahin.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das fast schon Faszinierende nicht zu verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bis zum nächsten Mal.